passiert, wenn ich jetzt in diesem Gespräch weniger über Schuld oder über Sünde geredet hätte? Oder was, wenn ich das Kreuz und den Tod Jesu und seine Auferstehung besser erklären könnte? Oder was, wenn ich weniger eindringlich oder doch mit mehr Nachdruck herangegangen wäre? Mir geht es so, wenn ich auf das Jahr zurückschaue. Wenn du da im selben Boot sitzt, ist der heutige Predigtext aus Matthäus 13, 1 bis 23 für dich und für mich, für uns da. Aber nach dieser langen Pause, die wir eingelegt haben, in Matthäus Evangelium, muss man uns jetzt zuerst mal zurechtfinden und schauen, wo wir überhaupt sind. Vor ziemlich genau einem Jahr, ein bisschen mehr, im Dezember 2014, haben wir mit Matthäus 1, Vers 1 angefangen. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis Jesus sein Königreich angekündigt hat, mit den Worten: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und kurz darauf hat er seine Jünger, die ersten Nachfolger in diesem Reich, berufen, und zwar mit dem Ziel, Kapitel 4, Vers 19: Kommt mir nach, denn ich werde euch zum Menschenfischern machen. Und dann ist einige Zeit vergangen, als wir dann im Juli war das, mit Kapitel 12 die erste Pause von dieser Serie eingelegt haben, haben sich manche Erwartungen in Jesus schon in Luft aufgelöst. Anstatt über ein prunkvolles Königreich mit vielen ergebenen Dienern hat Wolfgang geredet über die Pharisäer und eine gefährliche Art, wie sie Jesus abgelehnt haben. Gefolgt von einer Predigt über drei gängige Arten, wie man Jesus missversteht, wie man ihn falsch verstehen kann. Also je bekannter Jesus geworden ist, desto mehr hat es auch Widerstand gegeben, desto größer ist die Bedrängnis geworden, desto mehr Ablehnung, falsche Ansichten gegeben hat es gegeben. Und wenn jetzt die Jünger zurückgeschaut haben auf ihr vergangenes Jahr, wenn man so will, haben sie sich mit Sicherheit ähnliche Fragen gestellt. Ist diese gute Nachricht wirklich gut genug für die Menschen? Und wenn nicht einmal Jesus selber die Leute, die Volksmengen für sich gewinnen kann, wie sollen dann erst sie, seine Jünger, zu erfolgreichen Menschenfischern werden? Und was ist dabei das Problem? Liegt es an der Nachricht selber? Liegt es an dem, der die Nachricht überbringt? Liegt es an der Art und Weise, wie die Nachricht überbracht worden ist? Und an genau dem Moment haben die Himmelreichsgleichnisse über Theos Evangelium geschrieben. Dort blickt Jesus nicht nur da, zum Beispiel im Gleichnis vom Senfkorn, wie dieses Reich beginnt und wie sich es über die Zeit entwickelt. Oder im Gleichnis von dem Schatz, der im Acker verborgen ist, wie unglaublich wertvoll es ist, in diesem Reich dabei zu sein, sondern eben auch, was die Hindernisse sind. Welche Hindernisse es gibt, um in das Reich eintreten zu können. Und warum die Menschen so gegensätzlich auf diese Nachricht reagieren. Das ist das Gleichnis vom Seemann und den vier Brüdern, das der Wolfgang dort vorhin vorgelesen hat. Ich werde das Gleichnis jetzt nicht noch einmal lesen, sondern will einfach die Frage stellen, was ist ein Gleichnis überhaupt. Was versteht man darunter? Meine Lieblingsdefinition ist, dass es eine irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung ist. also beim Alltäglichen, bei dem das alle Menschen kennen. Vielleicht hat er, während er diese Worte geredet hat, auf einen Hang rübergeschaut und hat das Bauer tief in seine Tasche gegriffen hat und diese Saat auf sein Feld herumgeworfen hat. Er schreibt dann beim Alltäglichen, beim Seemann, bei der Saat, bei den vier Böden. Aber er vergleicht geistliche Dinge damit. Er vergleicht das Reich Gottes, etwas Unbekanntes, und das ist nicht alltäglich, nicht allbekanntes damit. Man könnte also sagen, ein Gleichnis ist ein bildhafter Vergleich. Vielleicht kennt ihr die Aussage, dass nicht alles, was hinkt, ein Vergleich ist. Also damit meint man, dass jeder Vergleich irgendwie hinkt, dass er nicht eins zu eins übertragbar ist, dass nicht jedes Detail des Vergleichs übertragbar und auf das Eigentliche anzuwenden ist. Und bei Jesu Gleichnissen ist es genau gleich. Wenn Jesus zum Beispiel später sagen wird, dass das Himmelreich gleich mit einem Schatz ist, der im Acker verborgen ist, dann meint er damit nicht, dass es unterirdisch ist oder dass es vom Erdreich verdreckt ist oder dass man eine Schaufel braucht, um es zu finden, sondern dass es verborgen, aber unglaublich wertvoll ist. Und so veranschaulicht jedes dieser Gleichnisse im Wesentlichen eine große Wahrheit, eine Kernaussage. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir weder zu viel in das Gleichnis hineinlesen, indem wir jedes Detail versuchen, irgendwie zu interpretieren, aber auch, dass wir nicht zu wenig herauslesen und so ja, die Kernaussage verpassen. Okay, jetzt wissen wir, was ein Gleichnis ist und auf was wir achten müssen, aber warum benutzt Jesus jetzt überhaupt Gleichnis? Und genau diese Frage stellen auch die Jünger in Vers 10. Die Jünger traten herzu und sprachen zu Jesus: Warum redest du in Gleichnissen zu ihm? Er aber antwortete: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu erkennen. Ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und wer er nichts haben, wer man nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Im ersten Blick klingt es ja eher unfair, oder? Der kein Verständnis für diese geistlichen Wahrheiten hat, der kein Verständnis bekommen hat, der soll jetzt durch die Gleichnisse noch mehr verwirrt werden. Und sogar die wenige Erkenntnis, die da war, soll weggenommen werden. Und andererseits die, die schon was vom Reich Gottes erkannt haben, die sollen dadurch noch mehr erkennen, noch mehr verstehen. Es ist ungerecht. Ne? Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich ein sehr nachvollziehbares Prinzip. Wem vertraust du dein Geld an? Einer Bank, die draus mehr macht? Eine Investition, die es für etwas Gutes einsetzt? Oder jemanden, der es vergisst, verliert oder verpasst? Und nach genau diesem Prinzip vertraut Gott seine Kenntnis, vertraut er Einsicht dem an, der es daraus mehr macht, der es verwendet. Und nicht dem, der es eh nicht interessiert, der kein Interesse hat an diesem Reich Gottes. Und so erklärt er in Vers 13: Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die sagt: Mit Gehör werdet ihr hören, erste Punkt ist. Deshalb redet Jesus im Gleichnis. Weil sie offenbaren und verbergen zugleich. In diesem Fall offenbart Jesus diese Wahrheit über das Himmelsreich seinen Jüngern, indem er ihnen ganz genau erklärt, was er damit gemeint hat. Und zwar Vers 18. Und irgendwie ist es ja witzig, über diese Verse 18 bis 23 zu reden. Weil das ja schon Jesu Erklärung von seiner Predigt ist. Also ich müsste jetzt eine Predigt über die Erklärung der Predigt halten. Und denke aber, dass diese Worte gar nicht so viel nötig haben, sondern dass sie eigentlich ganz einfach sind. Vers 18. Hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. Seid ihr bereit, hörend zu hören und zu verstehen? Vers 19. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, der an dem Weg gesät ist. Also weil das Saatkorn das Wort vom Reich ist, ist der, der sät, also der Sämann, der das Wort verkündet, sodass Menschen es hören, der Menschen von diesem Reich Gottes erzählt, denen Gottes König meine ich offenbart, und zwar mit dem Ziel, dass es Frucht bringt. Und zwar in ihrem Herzen. In diesem Vers wird gesagt, in sein Herz gesät. Das heißt, wenn das Gottes Wort im Herzen ist, das ist das Ziel von dieser Saat. Das will der Sämann erreichen. Und zwar, damit es dort hineingeht, damit dort was heranwächst, was passiert. Aber in diesem ersten Fall ist zwar die Saat gut, aber der Boden nicht. Wie die Pfade, die früher quer durch die Felder getrampelt worden sind, von Menschen, von Lasttieren, von allen möglichen, sodass der Boden dort so fest wie Zement war. Und die gute Nachricht, die kann dort nicht eindringen. Sie prallt ab wie ein Geschoss von einer Kugelsicherung. Das ist jemand, der das Evangelium hört, es geht bei einem Ohr hinein und beim anderen sofort wieder hinaus. Ohne dass es das Herz auch nur erreicht, ohne dass es auch nur einen Millimeter eindringt. Es ist sofort vergessen, sofort kommt Satan und nimmt es. Ohne Reaktion, ohne Nachdenken. Schon gar kein Verstehen, das sie getan hat. Und dann der zweite Boden, Vers 20. Bei dem aber auch das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Also hier schaut die Erde sehr erfolgsversprechend aus. Und wirklich sofort passiert etwas, sofort kommt eine positive Reaktion kommt an. Dieser Mensch, der strahlt von einem Ohr bis zum anderen. Endlich hat er gefunden, wonach er gesucht hat. Aber dann, Vers 21. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anschluss. Da ist keine Grundlage, da ist kein Fundament in diesem Menschen. Der hat schon unterschrieben und Ja angehakt, bevor er überhaupt gewusst hat, was er da tut. Bevor er verstanden hat, zu was er überhaupt Ja sagt, was es überhaupt bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und sobald er dann mitbekommt, dass das Glaubensleben eben kein Kindergeburtstag ist, unfähig ist, dass da manche Arbeit und Anstrengung ist, dass da oft Leid ist und mancher Nachteil in der Welt, da wendet er sich ab. In diesem Augenblick der Schwierigkeit ist der Preis der Nachfolge zu hoch. Und auch da wieder, der Seemann ist gut, die Saat ist gut, aber der Boden, also das Herz, hört nicht. Der dritte Boden, Vers 22. Bei den anderen, bei dem auch, wenn ihr die Dornen seht, ist dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht. Wieder der Seemann gut, die Saat gut und jetzt sogar der Boden insofern gut, als dass da Wachstum passieren kann. Aber in jenem Herz ist noch was anderes da. Jedes Menschenherz hat nur einen beschränkten Platz. Und Jesus beschreibt da, ein geteiltes Herz. Da ist nicht nur das Wort Gottes, das sich ausbreiten will, sondern da ist noch anderes. Mehr noch als um Gottes Reich kümmert dieser Mensch sich um sein Reich. Und er strebt nach irdischem Wohlstand, nach Besitz und Vermögen. Und mit der Zeit nehmen die Sorgen dieses irdische Überhand. Sie verdrängen dieses Wort. Es hat keinen Platz. Es gibt keinen Platz für Gott in diesem Herzen. Also obwohl dreimal guter Same, das gute Wort des Evangeliums gesät worden ist, gibt es alle möglichen Hindernisse in den Hörern, dass es doch keine Frucht gibt. Und dann gibt es noch eine Hoffnung. Und das ist der vierte Boden. Vers 22. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. In dem Fall, da hört jemand und er versteht und er bringt Frucht davor. Jetzt endlich ist das passiert, wozu der Seemann eigentlich ausgegangen ist und gesät hat. Eine Frucht sehen. Zuerst die Frucht von Buße und Glauben und dann die Frucht von einem geheiligten Leben. Die Frucht des Geistes, was Galater 5 von uns erwähnt. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit. Und so weiter. Diese Frucht, diese Werke, sind keinesfalls die Dinge, die erretten, aber das Resultat der Errettung. Der Christ wird Frucht bringen zu seiner Zeit, wenn auch verschieden viel. Das ist der zweite Teil von Vers 22. Der eine trägt 100, der andere 60. Der andere 30-fach. Rechner hat mich vor ein paar Wochen darauf hingewiesen, dass hier nicht die Rede von einem guten und besseren und besten Boden ist. Na, all das ist guter Boden. Egal ob 30-fach Frucht, egal ob 100-fach Frucht da ist. Wenn da Frucht zu sehen ist, dann ist es guter Boden. Da kann auch die Sonne der Bedrängnis, der Verfolgung strahlen. Die Saat ist tief genug in diesem Herzen drin. Das Wort ist tief genug. Es hat tiefe Wurzeln. Es bringt Frucht hervor. Jetzt das Fazit aus diesem Gleichnis. Wann immer das Evangelium verkündigt wird, da lehnen es viele ab. Und manche nehmen es an. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesem Wissen? Es ist ja gut und recht, aber was tun wir jetzt damit? Darauf habe ich zwei Antworten. Die erste Antwort ist die aus der Perspektive des Bodens und die zweite Antwort die aus der Perspektive des Seemanns. Meine erste Antwort: Nimm nicht an, dass du ohnehin guter Boden bist, sondern prüf dein Herz. Schau, ob diese Hindernisse, die Jesus beschrieben hat, auch dich davon abhalten, angemessen auf das gute Evangelium zu bringen. Das heißt, mit Umkehr und Glauben, mit heiligem Leben darauf zu reagieren, auf dieses unglaubliche Geschenk Gottes, auf die gute Nachricht von Jesus, dem König, der gestorben ist, an unserer Stelle. Um für unsere Sünden zu bezahlen, um uns in sein Reich mit hineinzunehmen. Fällt diese Nachricht vom Reich, diese Nachricht vom Kreuz auf guten Boden bei dir, sodass sie Frucht bringen kann? Und wenn die Antwort Nein ist, frag den himmlischen Landwirt. Dann frag Gott und bitte Gott, dass er deinen Boden pflügt. Dass er dir ein neues Herz schenkt, das seine Nachricht annehmen kann. Das sind keine leeren Worte, weil Gott versprochen hat, dass er sowas tun kann. In Ezekiel 36. Vers 26. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Bitte Gott, dass er dir dieses Herz gibt. Für die, auf 2015 zurückblicken, ohne viel Frucht in anderen gesehen zu haben. Meine zweite Antwort aus der Sicht des Seemanns ist eine einfache, es ist eine ermutigende, es war eine Ermutigung, die auch ich gebraucht habe in den letzten Jahren. Und zwar, mach weiter. Geh weiterhin aus, um zu sehen. Vertrau weiterhin auf die Kraft dieses unverschließlichen, unvergänglichen, dieses bleibenden und lebendigen Wortes Gottes. Und seh weiterhin viel aus und oft aus. Auch wenn die Gefahr besteht, dass es auf Dornen und auf den Wegen auf Steiniges fällt. Je mehr du Saat ausrufst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass einiges auch auf guten Boden fällt, dass Frucht zustande kommt. Und das ist genau der Grund dieses Gleichnisses. Wie jemand darauf reagiert, das liegt nicht mehr in unserer Hand. Es ist nicht mehr unsere Verantwortung, sondern es hängt von der Beschaffenheit dieses Herzens ab. Und es hängt letztlich von Gott ab, davon, ob er in diesem Herzen schon am Werk hat, ob er es schon gepflügt und von Unkraut befreit und umgegraben hat. Und darum geht es nicht um unsere Fähigkeit, um Begabung oder Wissen, sondern darum, dass die Menschen dieses Evangelium hören. Das ist alles, was er es gesät hat, wie Rede gewandt oder gelesen oder begabt es. Dass wenn gutes Wort auf guten Herzensboden fällt, dass dann gute Frucht rauskommt. Lasst uns beten. Herr Vater, du kennst unser Herz besser als wir es kennen. Bitte dir, dass du uns hilfst, uns zu prüfen. Prüf du unser Herz und sag uns, wo wir stehen. Und schenk du uns Herzen, die deinen Namen nicht annehmen können, die angemessen reagieren können. Das Wort von euch. Und Vater, ich bitte für dieses Jahr, dass du uns hilfst, viele zu sehen. Ja, und dass du Böden, dass du Herzen in den Hörern vorbereitest, sodass Wachstum entstehen kann, sodass Frucht entstehen kann und dass Menschen zum Glauben kommen. Jesus' name.